ein Gramm Kohlenhydrate enthält 4 Kilokalorien. Mhm. Ein Gramm Protein enthält 4 Kilokalorien. Ein Gramm Fett enthält 9 Kilokalorien und ein Gramm Alkohol enthält 7 Kilokalorien. Das ist die überall präsente und vielen bewusste und bekannte Formulierung. Aber Fakt ist, die Zahlen, die ihr auf Lebensmitteln drauf findet, sind alles Schätzwerte, basierend auf dieser standardisierten Umrechnung.
Artgerecht Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Mit Felix Möser und Matthias Baum.
Kalorien. Jeder redet über sie, aber kaum jemand versteht sie. Leute, unser Thema heute ist mega spannend. Also, diese kleine Zahl auf einer Verpackung, die entscheidet, sind wir mal ehrlich, häufig darüber, was wir essen, wie wir Sport machen, wie wir trainieren. Und manchmal entscheidet es sogar darüber, ob wir uns schuldig fühlen. Denn da steht dann zum Beispiel 500 Kalorien und wir denken, oh, das ist zu viel, das stelle ich zurück. Oder ich würde es aber trotzdem gerne essen. 500 Kalorien zum Beispiel. Klingt irgendwie eindeutig, aber was heißt das genau? Denn was auf der Packung draufsteht, diese Zahl, die kommt ja so gar nicht 1:1 in unserem Körper an. Ein Teil wird gar nicht erst aufgenommen, ein anderer Teil schon bei der Aufnahme direkt wieder verbrannt und überhaupt läuft das bei jedem Menschen anders ab. In dieser Folge schauen wir uns das also sehr genau an. Was ist eine Kalorie wirklich? Warum, ja, hält sie nicht immer, was sie verspricht? Und wie viel Energie braucht unser Körper wirklich? Was passiert eigentlich mit den Kalorien, die wir essen? Und warum zählt am Ende nicht nur, wie viele Kalorien wir essen, sondern auch, woher sie kommen? Also indirekt. Denn Matthias Baum aus dem Health Nerds Wissenschaftsteam, wer bei einer Kalorie an irgendwie ein Teilchen denkt, vielleicht sowas wie ein Atom, da können wir schon mal spoilern, der ist auf dem falschen Weg. Gib uns mal direkt die Antwort. Was ist eine Kalorie?
Eine Kalorie ist im Endeffekt nichts anderes als eine Energieeinheit. Wir hatten eben in der Vorbesprechung so schön gesagt, wir müssen die gar nicht einteilen in gut oder schlecht. Oder ihr kennt diese Witze von, was ist eine Kalorie? Das sind die kleinen Tierchen, die mir die Kleider nachts enger machen. Nein, es ist eine Maßeinheit, eine Energieeinheit.
Ja.
Und wie das mit Einheiten so ist, die sind nicht gut oder schlecht. Es gibt nicht den guten oder schlechten Meter. Und ja, von daher ist das der erste wichtige Aspekt. Es ist eine Energieeinheit, die ein bisschen anders ist zu unseren eigentlich verwendeten Energieeinheiten, nämlich Kilojoule. Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Und in den Ernährungswissenschaften hat sich die Kilokalorie, das ist auch nochmal ein Unterschied, etwas mehr durchgesetzt. Und wir sollten da genauer drauf schauen, was ist Physik, was ist ernährungswissenschaftlich interessant und was ist vor allen Dingen für den Organismus dabei wichtig.
Ja, und wir gucken natürlich auch, was ist Mythos und Science Fiction, ja, denn ich glaube, es gibt kaum ein Ding, so nenne ich jetzt mal die Kalorie, um die oder um das es so viele Mythen und Fehlinformationen gibt. Du hast gerade schon die guten und die schlechten Kalorien genannt. Also, das können wir schon mal direkt zerstören, diesen Mythos gibt es nicht. Es gibt eben keine gute Stunde, keine schlechte Stunde, keinen guten Meter, keinen schlechten Meter. Eine Kalorie oder eine Kilokalorie ist eine Maßeinheit, die einen bestimmten Energiewert darstellt. So, und das ist erstmal nichts Gutes und nichts Schlechtes, das ist einfach nur ein Fakt. So, und jetzt wollen wir mal gucken, was das genau heißt. Gib uns mal, Matthias, irgendwie einen, lass uns mal wirklich die Sendung mit der Maus heute für Erwachsene sein. Gib uns mal ein Bild im Kopf. Eine Kalorie oder eine Kilokalorie? Wie viel Energie hat die? Wie wird das bemessen? Wo kommt das her?
Genau.
Wer hat das erfunden?
Also beschrieben erstmals ist von einem französischen Wissenschaftler, Physiker Nicolas Clément, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, 19. Jahrhundert, und kommt eher als Konzept aus der Thermodynamik. Mhm. So, also thermodynamische Grundsätze, Energieerhaltungssätze, all das gehört mit dazu. Und per Definition, deswegen sage ich, das ist Physik, das hat noch nichts mit Ernährung zu tun. Aber was quasi benannt worden ist oder definiert worden ist in dieser Einheit, eine Kalorie ist die Energiemenge, die benötigt wird, um 1 Gramm Wasser um 1 Grad Celsius zu erwärmen. So, mhm. Das ist erstmal alles, um was es geht. Und da hat er erstmalig diesen Begriff Kalorie aufgeführt. Und wie finde ich das also heraus? Ich nehme, wenn man es jetzt schon weiter denkt Richtung ernährungsseitig, ich nehme irgendetwas, auch irgendeinen Stoff und verbrenne ihn in einer Wasserumgebung und messe die Temperatur und kann dann sagen, okay, in diesem Verbrennungsverfahren, deswegen nennen wir es auch Brennwert, ich habe einen Brennstoff, das könnte dann entweder ein Lebensmittel oder irgendetwas anderes sein. Und darin steckt eine gewisse Energiemenge. Und wir sehen hier klassisch das Thema der Thermodynamik. Die eine Energie wird umgewandelt, in dem Falle in Wärme. Es erwärmt das Wasser um eine gewisse Temperatur. Und dann kann ich das in Kalorien umrechnen. Und vielleicht da den nächsten Schritt direkt rüber, auch das Synonyme verwenden. Du hast auch eingangs gesprochen von der Kalorie. Im ernährungswissenschaftlichen Kontext oder wenn ihr auf Verpackungen drauf schaut, steht immer KCAL. Und das steht für Kilokalorie. Es wird synonym verwendet zu Kalorie. So, und in der Kilokalorie, da haben wir jetzt Kilo 1000. Sprich, hier geht es nicht um ein Gramm Wasser, sondern ein Kilogramm Wasser, das um 1 Grad Celsius erwärmt wird. Das wird synonym verwendet. Im ernährungswissenschaftlichen Kontext geht es immer um die Kilokalorie und die Abkürzung. Kleines K, CAL steht für Kilo, kleines K, und Kalorie, CAL. Nur, dass wir das an der Stelle auch schon mal mit erwähnt haben. Und das ist der Ursprung des Ganzen. Und erst dann ging es weiter.
So, das heißt, wenn wir von Kalorien sprechen, so umgangssprachlich, meinen wir eigentlich immer Kilokalorien.
Absolut richtig.
Okay, so. Jetzt haben wir also verstanden, das ist eine Maßeinheit, die einen Energiewert beschreibt und die uns helfen soll, sagen wir, einzuschätzen, wie viel Energie braucht mein Körper oder wie viel Energie verbraucht er, sagen wir mal, in 24 Stunden. Und was muss ich meinem Körper also an Kalorien zuführen, damit all diese Funktionen, Bewegung, Denken, Verdauung, Zellreparatur und so weiter, damit das alles funktioniert. Also kann man eigentlich sagen, die Kalorie beschreibt so ein bisschen die Menge des Treibstoffs, die ich mir zuführe.
Genauso könnte man das sagen. Und da es aus der Physik kommt und da es aus der Thermodynamik kommt, müssen wir dieses maschinelle Denken an der Stelle natürlich auch etwas verlassen. Das hat man dann auch versucht. Und es gibt natürlich sehr offensichtliche Aspekte, wo uns klar wird, naja gut, Verbrennung habe ich verstanden, also Aufspaltung, mechanisch, chemisch, enzymatisch, da entsteht Wärme bei. Ich habe diese Verbrennung, also nicht, dass unser Verdauungstrakt brennt, aber ja, mehr Wärme, ergo auch mehr Energie, die dabei verbraucht wird. Und das Ganze überführend jetzt quasi in die Ernährungswissenschaften, das ging dann im 19. Jahrhundert auch noch weiter. Und vielleicht ist das so dieser erste Ansatzpunkt, wo wir den nächsten Forscher, und zwar einen Agrarwissenschaftler mit hinzunehmen, der Ende des 19. Jahrhunderts quasi gesagt hat, okay, überlegen wir doch mal, da hat etwas 100 Kilokalorien pro, so ist es ja gerne angegeben, 100 Gramm beispielsweise, also 100 Gramm eines Lebensmittels hat 100 Kilokalorien oder du hast eben die 500 Kilokalorien genannt. Wie können wir das berechnen? Jetzt haben wir einmal die physikalische Größe, das heißt, wir könnten unser Wasser erhitzen, dann hätten wir die Angabe, aber spannend ist doch ehrlicherweise, was passiert im Stoffwechsel. Und da war es Wilbur Olin Atwater, ich hoffe, ich spreche ihn jetzt richtig aus, der genau das untersucht hat und zwar in einem relativ kuriosen Experiment und daraus versucht hat, eine standardisierte Formel zu entwickeln. Das heißt, er hat Menschen eingesperrt in ein sogenanntes Bombenkalorimeter. Die waren quasi in einem hermetisch abgeschlossenen Raum, haben standardisierte Lebensmittel bekommen. Gemessen wurde der Sauerstoffverbrauch und die CO2-Produktion, um darüber etwas auszusagen. Und gemessen wurden die Exkremente, das heißt Stuhl und Urin, quasi abzüglich. Das heißt, was passiert ist, ist eine Umrechnung der Verbrennungsenergie in diesem Bombenkalorimeter minus die angenommene Verdauungsverlustrate. Und die unterscheidet sich. Und daraus hat er eine standardisierte Umrechnung von Nährstoffen in Kalorienwerte vorgenommen. So, also wir bewegen uns weiter. Eine andere Angabe aus dem 19. Jahrhundert über Kalorien, um Energie zu beschreiben. Das Ganze geht mehr in die Ernährungswissenschaften rein oder bei ihm eben aus den Agrarwissenschaften. Und am Ende haben wir eine standardisierte Umrechnung von Nährstoffen und sagen, okay, im Ergebnis heißt es Folgendes. 1 Gramm Kohlenhydrate enthält 4 Kilokalorien. 1 Gramm Protein enthält 4 Kilokalorien. 1 Gramm Fett enthält 9 Kilokalorien und 1 Gramm Alkohol enthält 7 Kilokalorien.
Spannend.
Und das ist die überall präsente und vielen bewusste und bekannte Formulierung, wo man sagt, okay, wenn ich halt 100 Gramm Kohlenhydrate esse, dann sind das 400 Kilokalorien, 100 Gramm reines Eiweiß, 400 Kilokalorien, 100 Gramm Fett, jetzt kommt eine andere Einheit dazu, ne, Gewicht, dann sind es 900 Kilokalorien. Und bei Alkohol eben auch, 100 Gramm Alkohol sind 700 Kilokalorien. Und Das ist der Ursprung des Ganzen, dass man das weitergeführt hat, auch in die Ernährungswissenschaften, aber auch in die Lebensmittelindustrie. Man gesagt hat, alles klar, wenn wir eine Angabe machen über die Energiedichte eines Lebensmittels, dann können wir das entweder nehmen und verbrennen, den Brennwert herausfinden. Aber Fakt ist, die Zahlen, die ihr auf Lebensmitteln drauf findet, sind alles Schätzwerte, basierend auf dieser standardisierten Umrechnung.
Das heißt, im Grunde schauen die dann, okay, keine Ahnung, ich sage jetzt mal ein Croissant, da ist 60% Fett drin, das sind so und so viel Gramm, da ist so und so viel Prozent Kohlenhydrat drin, das sind so und so viel Gramm. Und dann wird das quasi zusammengerechnet und dann steht da 378 Kalorien.
So sieht's aus.
Spannend, so. Spannend, okay. Also wichtiges Learning, haben wir jetzt verstanden, wie das funktioniert. Auch verrückt, muss man ja an dieser Stelle mal sagen, wie auf was für Ideen Leute kommen, da quasi Menschen in hoffentlich freiwillig in einen völlig isolierten Raum zu stecken, um wirklich zu schauen, was von dem, wenn ich denen was zu essen gebe, was kommt am Ende wieder raus an Gasen, an Exkrementen und so weiter. Also verrückt, ja, aber am Ende profitieren wir heute 200 Jahre später davon.
So könnte man sagen, aber, und das muss man bei dem Konzept rund um diese Art der Kalorienberechnung auch mit berücksichtigen, dass diese Art der Standardisierung oder des standardisierten Körpers ein klassisches, also es ist schon problematisch und wenn man sich das auch ein bisschen genauer anschaut, auch an vielen Stellen rassistisch. Ja, also hier würde ich sagen, wir haben durch einen standardisierten Körper, das haben wir in der Medizin ganz häufig, weiße Männer und das war's und nehmen das als Basis und haben natürlich ethnische Unterschiede, individuelle oder diversere Aspekte überhaupt nicht abgebildet. Da kann man relativ klar sagen, das ist ein Bild von strukturellem Rassismus, über den wir nicht wirklich nachdenken, aber es geht einfach, es geht weiter und es besteht so. Und es gilt, dass diese Standardisierung grundsätzlich etwas ist, was es uns einfacher machen soll. Aber es tut mir leid, der menschliche Organismus ist nicht einfach und er ist halt hochgradig individuell. Und darauf müssen wir auch nochmal eingehen, dass ich will Kalorien und auch die Einheit und die Vorgehensweise nicht verteufeln, weil Bilanzierung spielt eine Rolle, aber eben auch nicht nur. Und es gibt weitere Faktoren und nur weil ich es an einer bestimmten Gruppe standardisiert habe, weiß ich am Ende des Tages nicht, ob von diesem 1 Gramm Protein dann auch wirklich 4 Kilokalorien in meinem Körper ankommen oder eben nur ein Bruchteil. Oder ob sich das nochmal anders darstellt. Das ist das, was mit berücksichtigt werden muss.
Aber es ist doch spannend. Also, das finde ich, ist auch nochmal ein wichtiger Hinweis. Wir wollen das nicht verteufeln, um Gottes Willen. Ja, du sagst selber auch als Ernährungswissenschaftler oder als Gesundheitswissenschaftler, Kalorien, auch Bilanzierung zu schauen, wie viel Kalorien füge ich meinem Körper hinzu, wie viel brauche eigentlich wirklich, ist ein gutes Instrument. Aber man darf es eben nicht, als den Goldstandard nehmen und sagen, das ist die einzig wahre Religion, wenn es darum geht, was meinem Körper gut tut. Man muss es schon ein bisschen differenzierter sehen und ich finde den Hinweis eben gut, dass du auch sagst, diese standardisierten weißen Männer, die da sozusagen vor einiger Zeit, vor 100, 200 Jahren mal als Basis sozusagen verwendet wurden, dass sich das natürlich mittlerweile in vielen Bereichen einfach überholt hat und nicht mehr zeitgemäß ist.
Ja.
Das steht außer Frage. So, aber jetzt lass uns doch mal direkt gucken. Also, du hast gerade schon gesagt, Individualisierung ist ein Thema.
Ja.
Es gibt den sogenannten Grundumsatz. Ich bin sicher, das hat in unserer Community jeder schon mal gehört. Also, der Grundumsatz beschreibt im Grunde, wie viel Energie verbraucht unser Körper, auch wenn wir eigentlich nichts machen. Ja, also wenn wir nur rumliegen würden den ganzen Tag oder rumsitzen, verbraucht natürlich unser Körper Energie. Das Gehirn hat eine Rechenleistung, unsere Organe, unsere Muskeln, die Atmung, das Herz, alles bewegt sich, alles verbrennt. Da liegen wir ungefähr bei 60-70% der Gesamtkalorien, die wir brauchen an einem Tag, die sind schon mal beim Grundumsatz eigentlich weggerechnet. Also die werden schon mal verbraucht. So, jetzt ist meine Frage, rein jetzt von der Logik, also ein 60 Kilo schwerer Mann beispielsweise, um beim Mann zu bleiben, versus eine 120 Kilo schwere Frau oder ein 200 Kilo Sumo-Ringer versus einer 45 Kilo schweren Balletttänzerin, die können ja logischerweise nicht den gleichen Grundumsatz und auch nicht die gleiche Kalorienmenge benötigen für ihren Organismus. Oder verstehe ich das falsch?
Nein, du verstehst es nicht falsch. Das heißt, der absolute Wert, den du jetzt gerade festlegst, also die Kalorienmenge wird sich unterscheiden. Aber der Energieverbrauch, und wenn das übersetzt in Kilokalorienverbrauch, ist eben kein fixer Wert, sondern in der prozentualen Verteilung. So, das heißt, auch das, individuelle Unterschiede, man kann das ja auch nochmal messen, wir gehen gern gleich nochmal drauf ein. Aber du hast gerade so gesagt, der Grundumsatz, also die basale metabolische Rate, B BMR abgekürzt oder auch Resting Metabolic Rate, RMR, das sind so Begriffe, die man findet. Also die Energie für die Aufrechterhaltung der Körperfunktion in Ruhe aller Organe und auch das Thema Thermoregulation, das ist ein Anteil von circa 60-70% meiner Energie, die ich pro Tag benötige bzw. verbrauche. Und das bleibt aber, ne, unabhängig der Person gleich, aber in der Absolutzahl wird natürlich die Kilokalorienmenge der Energiebedarf unterschiedlich sein. Je höher das Gewicht, je mehr Masse ist, desto höher wird auch mein Energiebedarf ansteigen. Das kennen viele auch, dass sie einen höheren Energiebedarf mit höherem Gewicht haben, der sich auch etwas anpasst, wenn man Gewicht reduziert. Das darf man halt an der Stelle auch nicht berücksichtigen. Und ich finde bei dieser Grundumsatzthematik auch immer nochmal wichtig zu verstehen, dass das, diese 60-70% der Energie meines Tages quasi schon wie voreingestellt verbraucht wird. Und dann gibt es aber andere Bereiche, die auch deutlich mehr ausmachen. Ja, das heißt, wir haben einmal über das Essen selbst, ich habe das eben so im Beisatz schon gesagt, viele wissen das auch, dass durch die Verbrennung oder die Aufspaltung Wärme produziert wird. Und wir sprechen hier von einem thermischen Effekt von Nahrung oder Thermic Effect of Food. Abgekürzt wird das TEF, T-E-F. Also die Energie, die ich benötige für Verdauung, Absorption, Metabolisierung der Nahrung und so weiter. Das macht 5-10% meiner Gesamtenergie pro Tag aus. Und wenn ich so ausrechne, bin ich unter Umständen schon bei 80% meiner Energie, die damit unterwegs ist. Und es gibt natürlich gewisse Schwankungen, individuelle Veränderungen. Bei dem einen ist es mehr, bei dem anderen weniger. Und jetzt können wir wieder auf die Lebensmittel eingehen und sagen, manche Lebensmittel verbrauchen mehr Energie, beispielsweise Eiweiß. Das heißt, ich habe hier einen höheren thermischen Effekt. Ich verbrauche mehr Energie, weil das Aufspalten Energie aufwendiger ist. Und das hat natürlich Auswirkungen auf meinen Energiebedarf. Und jetzt kann ich essen und mir den Magen voll machen. Und ich habe eine Sättigung und gleichzeitig habe ich einen thermischen Effekt, der mit entsteht. So, das ist TEF. Ja? Und dann gibt es zwei andere wichtige Aspekte. Das eine kürzt sich ab als EAT, das andere als NEAT. Und EAT steht für Exercise Activity Thermogenesis. Also durch Sport, den ich in meinem Alltag mit einbaue, Energie, die ich verbrauche. Und NEAT ist Non-Exercise und das sind meine täglichen Bewegungen. So, aufstehen, Treppe laufen, statt Rolltreppe, irgendwas im Garten machen, Haltungssituation, gestikulieren, was es dann noch immer sein mag. Und hier nur, um euch nochmal so die prozentualen Einschätzungen zu geben, die Energie, die ich im Non-Exercise-Bereich verbrauche, liegt zwischen 10-30% und im Sportbereich zwischen 5-15%. Ne? Immer angepasst an die Grundumsatzrate und meine thermische Rate. Und was aber viele denken ist, oh cool, ich habe eine Runde Sport getrieben.
Jetzt habe ich ordentlich Kalorien verbrannt und kann mir was gönnen.
Genau. Und das ist genau das Thema, was ganz vielen mit passiert. Und deswegen auch eine Aussage, die ich mir immer geschworen habe, ich sage sie nicht im Podcast, ich habe sie aber wahrscheinlich auch schon mal gesagt. Über Sport wird man nicht abnehmen. Also nachweislich nicht.
Es ja gut, geht, wollte ich gerade sagen, da gibt es Studien. Wir haben ja das Thema schon mal besprochen. Genau. Es gibt Studien, die das ganz klar sagen. Man denkt immer, du musst mehr Sport machen, damit du abnimmst. Das ist wirklich der Trugschluss. Es funktioniert am Ende nur über die Ernährung. Es sei denn natürlich, ich bin jetzt ein total exzessiver Sportler, gehe 7-mal die Woche 3 Stunden laufen, verbrenne wie bekloppt Kalorien.
Genau, aber selbst dann lande ich vielleicht bei 15% meiner Energie, die Wahnsinn. Ich dafür verbrauche. Und der Körper adaptiert. Und jetzt kann man sagen, ja, ich mache wirklich viel Sport. Ja, aber irgendwann wird das einbrechen oder ihr werdet in eine Überlastung reinkommen. Also es verteilt sich schon sehr genau so. Und das ist der kleinste Anteil. Und was ich aber super gut aussteuern kann, also nutzt das natürlich dafür zu sagen, dann lieber die Alltagsbewegung. Lieber im Alltag regelmäßig einmal die Stunde aufstehen. Wir haben es so häufig schon mit besprochen. Aktiv sein. Statt einer Rolltreppe lieber die normale Treppe zu nehmen oder die Rolltreppe zu gehen. Mehr Bewegung im Alltag. Da können wir viel mehr drüber aussteuern und es lässt sich super gut mit integrieren. Und am Ende, um das vielleicht jetzt auch zu verbinden, ja, geht es um die, auf der einen Seite um die Energiezufuhr und den Verbrauch. So, und da laufen die Dinge zusammen. Und in einem Pi mal Daumen Modell würde ich sagen, alles klar, daran kann man sich orientieren. Ja? Mhm. Calories in versus calories out ist hier das Stichwort. Als Orientierung, ja, aber individuell sagt es mir überhaupt nichts aus und es erklärt natürlich auch, dass individuelle Stoffwechselsituation, Darm, Darmmikrobiom, hormonelle Veränderungen einen massiven Einfluss darauf haben, wie viel der Kalorien, die ich aufgenommen habe, nachher überhaupt verdaut wird und aufgenommen werden kann. Also simples Beispiel, Menschen mit Verdauungsproblemen, die Nahrungsbestandteile wieder ausscheiden, die Fettverdauungsstörung haben, da wird von diesen berechneten 9 Kilokalorien pro Gramm wahrscheinlich nur ein Bruchteil ankommen.
Spannend. Und da können wir direkt weitermachen. Also ich habe hier auf meinem kleinen Spickzettel sozusagen noch stehen Qualität und Quantität der Kalorien. So, jetzt haben wir ja eingangs gesagt, das gibt's im Grunde nicht, weil die Kalorie per se ja nur eine Maßeinheit ist. Da gibt's also keine Qualität. Aber dennoch, wenn wir uns jetzt mal das ummodeln sozusagen auf verschiedene Lebensmittel, Nahrungsmittel, dann wirkt die Energie, die im Lebensmittel enthalten ist, anders im Körper, ja, oder unterschiedlich im Körper. Also ein Beispiel, ich esse Zucker, einfach weißen Zucker mit einem Löffel und löffel so viel, bis ich 500 Kalorien zu mir gelöffelt habe. Versus ich esse ein Stück Lachs oder Fisch, auch mit 500 Kilokalorien. Wo ist da der Unterschied? Erstmal rein physikalisch, beides gleich, 500 Kilokalorien. Aber die Effekte im Körper, die diese Lebensmittel auslösen, die sind anders. Und das müssen wir, glaube ich, verstehen, wenn wir eben verstehen wollen, dass Kalorie eben nicht gleich Kalorie ist, umgerechnet eben auf, und das nochmal zur Erklärung, also übersetzt auf das jeweilige Lebensmittel, hat eben der Energiewert durchaus eine andere Wirkung im Körper. So kann man es, glaube ich, ganz gut verstehen.
Wirkung im Körper, beziehungsweise nochmal, wir hatten eben den guten und den schlechten Meter schon als Beispiel. Lass uns in dem Gedankengang bleiben. Die grobe Berechnung, also die auch hier, ne, von das, was ich von der Verpackung runternehme, ob das für das Lebensmittel nachher wirklich so 100%ig stimmt, können wir nicht ganz sagen, aber physikalisch steckt da Energie drin. Und die Aussage, um die es geht, die Energie bleibt gleich, ob es nun aus Zucker kommt oder aus einem Ei kommt. Ja, am Ende ist es thermodynamisch egal, wo sich diese Energie drin versteckt, aber natürlich nicht biologisch. Wenn wir also sagen, okay, ich muss das aufspalten und verdauen, was ich aufgenommen habe, dann geht es um die Verdauungseffizienz und unser Darmmikrobiom. Das heißt, 500 Kilokalorien Kohlenhydrate, reiner Zucker, 500 Kalorien reines Eiweiß, ein nahezu reines Eiweiß, hat die gleiche Energie, aber es muss aufgespalten werden. Und ich habe das bei Eiweiß eben schon gesagt, da ist die Kette der Aminosäuren länger und dann brauche ich mehr Aufspaltung und dann muss das kleiner gemacht werden. Und ich habe verschiedene Transportkanäle im Darm, die kosten alle Energie. Und die Energie muss produziert werden. Und wenn die Energie in den Zellen produziert wird, damit das nur aufgenommen werden kann, wird Wärme produziert, ergo Thermogenese. Das heißt, der Netto, und darum geht es, das heißt, der Netto-Energiegewinn unterscheidet sich zum Beispiel zwischen Protein und Zucker. Auf jeden Fall. Unterschiedliche thermische Effekte. Verdauungseffizienz, ne? Das, was ich gerade schon sagte, produziere ich ausreichend Enzyme. Bei manchen ist es auch eher, also muss es nicht pathologischer machen, als es ist, aber also es muss nicht krankhaft sein. Aber die produzieren vielleicht weniger Verdauungsenzyme, ergo wird das weniger aufgespalten, dann wird auch weniger aufgenommen und es wird mehr ausgeschieden. Erkennen würden wir Verdauungsprobleme oder vielleicht auch Veränderungen im Stuhlvolumen und Menschen, die dann sagen, boah, ich kann essen, was ich will, ich nehme nicht zu. Ich kann auch total viel Zucker essen, ich nehme nicht zu. Gibt es natürlich zwei Richtungen. Entweder sie sind im Calorie-In versus Calorie-Out-Game so eingestellt, dass sie immer sagen, dass sie viel essen. Und wenn man es dann mal berechnet sieht, naja, ehrlicherweise bist du genau in deinem Bereich, du nimmst deshalb nicht zu. Oder hab so einen extremen Tag und dann mehrere Tage nichts, das kommt auch vor.
Also eine andere Wahrnehmung als tatsächlich
ja,
da
bei
ist.
Bei ganz vielen, bei ganz vielen. Und viele, die auch eher und auch das wirklich meinen und sagen, ich esse total viel. Und wenn man sich das genauer anschaut und analysiert und auch bespricht, je nachdem, was der Grund ist, ne? Einige sagen auch, ich würde gerne zunehmen, aber es funktioniert nicht. Und wenn man sich dann die Nahrung, die Zusammensetzung anschaut, sieht man, okay, dauerhaft unterbilanziert. Das kann sein. Ich wollte ein anderes Thema noch sagen, Verdauungseffizienz und auch unser Darmmikrobiom spielt eine ganz entscheidende Rolle. Ne? Weil wer hilft uns bei der Verstoffwechslung? Bakterien, Viren und Pilzen in unserem Mikrobiom. Und wenn ich eine Fehlbesiedlung habe, gerne sowas in Richtung Pilzfehlbesiedlung, Candida-Fehlbesiedlung, die lieben natürlich auch Zucker. Das heißt, die Energie kommt vielleicht auch gar nicht in unseren Körper rein und ergo verändert das natürlich das, was dann wirklich im Körper letztendlich landet. Und es geht weiter. Hormonregulation ist auch qualitativ ein Thema meiner Lebensmittelauswahl? Wie stark findet meine Sättigung statt? Will ich immer weiter essen? Wie stark ist meine Insulinausschüttung, meine Leptinausschüttung? Wie viel Krillin produziere ich? Was ist mit meinem Stresslevel, wie Cortisol beispielsweise? Das beeinflusst Appetit, Speicherung und Verbrauch.
Okay, können wir auch einen Haken dran machen? Haben wir auch verstanden, Matthias. Dann lass uns noch, um das Thema nochmal abzuschließen, ich glaube, wir haben noch gar keine echte Zahl genannt, dieser Grundumsatz. Macht es überhaupt Sinn, diese Zahlen, die auch verschiedene offizielle Stellen publizieren, der durchschnittliche Grundumsatz einer Frau liegt zwischen 1400 und 1800 Kilokalorien, der durchschnittliche Grundumsatz eines Mannes zwischen 1800 und 2200 Kilokalorien. Macht das überhaupt Sinn, sich daran zu orientieren, oder würdest du sagen, das können wir uns getrost sparen?
Genauso wie CICO, also Calorie In, Calorie Out Systematik auch. Das ist nicht völlig falsch, als Orientierung nicht verkehrt. Und man kann natürlich auch mal mit auch validierten Formeln mittels Alter, Geschlecht, Körpergewicht, Körpergröße, manche auch Formeln auch mit Körperfettanteil, einen Kalorienbedarf berechnen. Plus, und das ist jetzt genau das, was du gerade gesagt hast, so in Richtung Grundumsatz und wahrscheinlich thermische Effekte, die noch mit integriert sind, weil der reine Grundumsatz wäre wahrscheinlich von der Kaloriendichte zu hoch jetzt dort angesetzt. Das ist mehr so der Gesamtkalorienbedarf pro Tag bei 2000 Kilokalorien. Und on top kommt dann mein Need und Eat, ja, also mein Exercise und Non-Exercise Energieverbrauch. Das heißt, wenn man in den Bereichen unterwegs ist, als grobe Orientierung, als ersten Einstieg super gut, und dann kann man das formelhaft berechnen und kann sagen, okay, was sind gute Orientierungspunkte? Meistens sagt man, wenn man es auf Kilokalorien bezieht, minus 500 Kilokalorien, dann hat man ein moderates Defizit. Man kann es auch anders benennen, kann sagen zwischen 15-25% Defizit, wenn man es wieder prozentual runterrechnet. Und jetzt würde ich da schon sagen, okay, als Orientierung super. Wer damit gut arbeiten kann, wer das Strukturierte auch mag, super gut. Aber nochmal, wir sind keine Maschinen. Und wenn wir wirklich eine individuelle Aussage dazu haben wollen.
Tim Bensko sieht das anders. Ach nee, der sieht es genauso. Sorry.
Was hat er gesagt?
Ich bin doch keine Maschine.
Genau.
Schöne Grüße gehen raus an Tim.
Ja, genau. Also, wir sind keine Maschinen. Das heißt, wie sich das dann verteilt, haben wir jetzt schon ganz viele Aspekte mit angesprochen. Aber genau so andersrum müssen wir schauen, wie sieht denn meine Stoffwechsellage persönlich, individuell, in Ruhe aus? Und das kann man messen. Ja, ich kann so eine indirekte Kalorimetrie machen mittels Atemgasanalyse und darüber Stoffwechselmetaboliten herausfinden, mehr Informationen meiner metabolischen Flexibilität herausfinden. Und dann sieht man ganz krasse Unterschiede von der berechneten Formel zur individuellen Situation. Obwohl die Formel validiert ist, sehen wir dann einen deutlich niedrigeren Grundumsatz beispielsweise. Und das wirkt sich dann logischerweise auf meine Kalorienempfehlungen, Makronährstoffverteilung durchaus auch mit aus. Also man kann das individuell deutlich weiter anpassen. Und dann würden jetzt viele sagen, ja komm, erzähl mir nichts, brauchen wir alles nicht. Wenn ich es schön einfach und simpel machen möchte, Kalorien rein, Kalorien raus, etwas unterbilanzieren, dann funktioniert das, sagen wir mal, für 80% der Leute. Und viele kennen das und sagen, ich habe das gemacht, ich habe das ganz individuell aufgeschrieben und es funktioniert nicht, weil andere Aspekte einfach nicht ausreichend mit berücksichtigt werden.
Okay, unterbilanzieren, auch ein wichtiger Punkt. Jetzt rein von der Logik. Ich versorge meinen Körper dauerhaft oder über einen längeren Zeitraum mit weniger Kalorien, als er eigentlich braucht. Dann würde sich doch aus meiner einfachen Logik als Nicht-Gesundheitswissenschaftler ergeben, irgendwann muss ich sterben, weil mein Körper permanent sozusagen aus den Reserven sich irgendwie versorgen muss. Ich werde also immer mehr an der Substanz, die ich habe, an Fettzellen, Muskelmasse und so weiter, immer mehr, sagen wir mal, abgeben müssen zum Verbrennen als Brennstoff. Mhm. Und irgendwann bin ich so schwach und so abgemergelt, dass ich umfalle und sterbe. So, das ist meine Logik. Warum ist das nicht so?
Ich will gar nicht sagen, dass das auch in pathologischen Situationen nicht auch vorkommen kann. Das heißt, es geht unter Umständen um psychische Erkrankungen, Verhaltensweisen, die dabei auch eine Rolle spielen können. Bleiben wir mal, bevor wir dahin gehen, auch erstmal wieder bei der physikalischen Betrachtung. Da hast du natürlich absolut recht. Wenn wir uns nochmal die einzelnen Teile des Stoffwechsels anschauen, Grundumsatz, thermische Effekte durch Nahrungsaufspaltung, Need- und Eat-Verbrauch, dann und ich gehe immer deutlich darunter, ne? Dann würde ich weiter abnehmen. Und wie du richtig sagst, dann geht es an Reserven und Das heißt, das Stresssystem wird aktiv. Der Körper hat ja viele Mechanismen, um die Mangelsituation zu kompensieren. Mhm. Und wenn ich das lange, lange, lange aufrechterhalte, wäre die Berechnung genau richtig, rechnet die Kalorien euch runter oder die Kilojoule oder was es dann auch immer ist, irgendwann wird keine Energie mehr da sein. Und das sehen wir dann auch, ne? Der Körper kompensiert. Es wird hormonelle Veränderungen geben, Stresshormonproduktion, die sich verändern wird. Es werden Energiereserven rausgezogen aus Fett, aus Muskulatur, aus anderen Strukturen, Kollagen und alles wird abgebaut, um irgendwie das zu kompensieren. Und das ist, wenn das mal für einen Moment ist, noch nicht problematisch. Aber ihr kennt diese Aussage, mein Stoffwechsel ist eingeschlafen. Ne? Wenn ich zu radikal diäten möchte, weil hat sich zwar über Jahre lang so entwickelt, aber viel hilft viel. Also bilanziere ich mich nicht irgendwie nur 20% unter meinem Energieverbrauch, den ich grob berechnet habe oder im besten Falle mit so einer Spirometrie bestimmt habe, sondern deutlich weiter drunter, dann will der Körper irgendwo die Energie herhaben. Und wenn du da zu viel Sport treibst, dann wirst du, wenn du den Sport umsetzen kannst, die Energie verbrauchen. Ergo wird der Grundumsatz sich runterfahren. Ja, das sieht man,
das heißt,
dann,
der passt sich dann,
der passt sich dann natürlich schon an. Aber was heißt runterfahren? Es geht um Grundumsatz, es geht um Ruheumsatz. Das heißt, dass die Organe nicht mehr gut funktionieren werden. Und das kann sich unterschiedlich auswirken mit Verdauungsbeschwerden oder Nierenfunktion oder Leberfunktion und so weiter. Und natürlich wird die auf Dauer Unterbilanzierung irgendwann darin enden, dass es keine Energiereserve mehr gibt. Aber der Weg ist natürlich relativ lang. Wir haben natürlich auch viele Energiereserven und wir müssen eben schauen, dass die Verhaltensweise vielleicht auch irgendwann abbricht. Ja, das heißt, jetzt ist meine Motivation hoch, radikal Diät zu machen. Die hält aber nicht über 2 Wochen hinaus. Und dann habe ich wieder einen Shift. Aber der Stoffwechsel wird definitiv auch etwa einen Knacks vielleicht mitbekommen haben und eben nicht sofort wieder so anspringen. Von daher ist das bei dem Thema auch immer etwas, wo man mit berücksichtigen muss, lieber kontinuierlich als Verhaltensänderung und nicht natürlich in diesem radikalen Denkmuster. Und wenn man das Beispiel nimmt und wenn Leute sagen, das vielleicht noch als ein Beispiel, das ist mir noch eingefallen, wenn Leute sagen, ich bin immer etwas unterbilanziert, ne, es gibt ja auch die Empfehlung, auch im Longevity-Kontext zu sagen, wir gehen lieber immer mit ein bisschen Hunger ins Bett. Wir bilanzieren uns kontinuierlich 15-20% unter unserem eigentlichen Energiebedarf. So, und dann können wir es relativ simpel jetzt wieder physikalisch übertragen. Wenn die Person nicht kontinuierlich weiter abnimmt, dann scheint sich der Stoffwechsel dementsprechend anzupassen.
Klar.
Dann verändert
sich. Das ist
ja,
was ich sage, weil sonst würde ich werden alle Reserven aufgebraucht.
Genau. Und etwas unterbilanzieren, dann wird der Stoffwechsel darauf reagieren. Wenn ich weniger esse, werde ich natürlich auch weniger thermischen Effekt durch die Nahrung selbst haben. Klar. Da habe ich ja wiederum 10-15% meiner Energie, worüber variiert werden kann. Und es wird sich vielleicht auf mein Bewegungsverhalten und meine Energie in der Bewegung auswirken. Nicht an einem Tag, sondern kontinuierlich natürlich mit dabei.
Ein Thema, Matthias, was wir auch besprechen müssen. Wir haben vor einigen Jahren mittlerweile dazu auch mal eine eigene Folge gemacht. Das Thema Negativkalorien. Du erinnerst dich.
Ja,
Es war eine sehr erfolgreiche Folge. Ich weiß, es haben wahnsinnig viele Leute uns danach auch kontaktiert und geschrieben und wollten noch mehr Infos haben. Das war, glaube ich, auch einer der Momente, wo wir gesagt haben, diese Sprechstunde, die wir jetzt ja schon seit einer längeren Zeit machen, wo wir Fragen aus der Community beantworten, ging damals so los. Lass uns hier trotzdem einmal darüber reden. Negativkalorien. Es gibt also, ich will nicht sagen Mythos, aber es gibt eben angeblich Lebensmittel, die, wenn wir sie essen, mehr Energie verbrauchen oder unser Körper braucht mehr Energie, um sie überhaupt zu verarbeiten, aufzuspalten und am Ende auch wieder auszuscheiden, als er am Ende Energie für sich dazu verwenden kann oder einlagern kann, drinsteckt. Ja, das heißt also, keine Ahnung, Sellerie ist da immer so ein Beispiel. Ja. 100 Gramm Sellerie oder Sellerie mit, sagen wir mal, 200 Kilokalorien, da verbraucht der Körper 205 Kilokalorien, um das aufzuspalten. Ja. Ist das jetzt ein Mythos oder gibt es diesen Effekt, wenn auch vielleicht in ganz kleinem prozentualen Satz wirklich?
Also das gibt es und die Beispiele können wir gerne gleich noch weiter durchgehen. Also entweder ich habe eine geringe Kaloriendichte in meinem Lebensmittel und habe trotzdem einen hohen Verdauungsaufwand. Immer dann, wenn
wir von bei Wasser zum Beispiel. Wasser hat ja 0 Kalorien, oder?
Hat 0 Kalorien. Und bei Wasser sehen wir eher einen Vorteil mit ausreichend oder auch mehr Trinkmenge, wird die Stoffwechselrate sich ebenfalls verändern. Also es wird dazu führen, dass mein Grundumsatz sich auch mit erhöhen wird. Ja?
Der wird sich erhöhen.
Genau. Das heißt, ich werde mehr Energie benötigen. Und deswegen wird es gerne mit eingesetzt, zu sagen, nicht Wasser trinken, damit der Bauch schön voll ist und wenig Ghrelin ausgeschüttet wird und man nicht Hunger hat, sondern wirklich mehr Flüssigkeitszufuhr. Einige machen das nicht, weil sie meinen, eher ein bisschen dehydrierter sein zu wollen. Das passiert automatisch, wenn wir die Kohlenhydratmenge zu Beginn reduzieren, dann wird mehr aus Reserven, aus Glykogenspeichern gelöst. Die ist in Muskulatur und der Leber. Das bindet Flüssigkeit. Die Flüssigkeit wird ausgeschieden. Ergo, am Tag 2 unserer kleinen Diät, die wir gemacht haben, haben wir irgendwie plötzlich 2 Kilogramm verloren. Haben wir natürlich nicht verloren, sondern es ist vor allen Dingen Wasser, das ausgeschieden worden ist. So, und mehr Wasser trinken sorgt dafür, dass mein Energiestoffwechsel erhöht ist, also ich eine höhere Energieproduktion habe. Und das könnte man quasi auch mit dazu zählen, weil es geht natürlich nicht darum, dass es Minuskalorien sind, also es ist kein Minusmeter, den ich dazugebe, sondern im Endeffekt in der Nettoenergiemenge sieht das Ganze anders aus. Ich muss mehr investieren, als ich rausbekomme. Ja? Mhm. Eiweiß und Kohlenhydrate hatten wir eben gesagt, pro Gramm auf den menschlichen Stoffwechsel bezogen die gleiche Energiedichte, 4 Kilokalorien. Aber für dieses 1 Gramm Eiweiß muss ich deutlich mehr Energie produzieren, mehr Thermogenese betreiben. Das heißt, das wirkt sich eben positiv auf, aber ich habe ja am Ende die schönen Baustoffe, um meinem Stoffwechsel dann gepaart mit zusätzlicher Bewegung natürlich auch Muskelaufbau mit ermöglichen zu können.
Das heißt, wir können durchaus sagen, also negative Kalorien, das ist schon mal eigentlich, also physikalisch betrachtet, natürlich falsch.
Nonsens, aber Nonsens? Ich verstehe, ich weiß noch, als wir damals darüber diskutiert hatten und den Titel gewählt haben, also wir müssten es, könnten wir als Untertitel noch hinzufügen, netto Energie negativ.
So, das also ist richtig. Lebensmittel quasi mit einer negativen Energiebilanz.
Ja, so oder nee, lass uns weitergehen mit anderen Ballaststoffen. Ihr kennt so Themen rund um resistente Stärke beispielsweise, gebundene, wasserlösliche, nicht wasserlösliche Ballaststoffe, die ja nicht umsonst so benannt werden. Man hat sie eher auch aus der Lebensmittelindustrie heraus als Ballast bezeichnet, weil der Körper kann sie gar nicht aufnehmen. Aber das Darmmikrobiom freut sich drüber. Aber wenn ihr drauf schaut, seht ihr trotzdem eine Energiemenge, weil da ist fast nur Kohlenhydrat drin. Und 1 Gramm Kohlenhydrat hat 4 Kilokalorien. Und bei 10 Gramm, die ich einnehme, hätte ich 40 Kilokalorien. Aber das kommt ja nicht in den Körper rein. Aber ich kann es auch nicht hundertprozentig sagen, weil eine gewisse Aufspaltung je nach Darmmikrobiom, aber auf jeden Fall nicht 1:1.
Und wir haben ja eingangs auch genau das versprochen, dass wir mal erklären wollen, wie viel kommt denn wirklich an. Also das ist natürlich, hast du ja gerade auch beschrieben, bei jedem Lebensmittel, je nach Zusammensetzung, was ist drin an Ballaststoff, an Protein, an Fett und so weiter, unterschiedlich. Aber lass uns mal ein Beispiel geben. Also ich esse beispielsweise einen Apfel. Ja, haben wir neulich schon mal berechnet, hat ungefähr 80 Kalorien. Ja, je nach Größe. Also sagen wir mal, 80 Kalorien hat so ein Apfel. Wenn ich den esse, wie viel von diesen 80 Kalorien kommen denn wirklich am Ende bei mir auf meiner Kalorienbilanz im Plus an?
Und das ist eine absolute Blackbox, die wir nicht hundertprozentig beantworten können. Es fängt bei dem Apfel, sorry, dass ich das jetzt noch einen Schritt zurück, weil stimmt, ich weiß noch, als wir es berechnet hatten oder drüber gesprochen haben, aber denkt euch das mal weiter. Mittelgroßer Apfel, was heißt das nochmal genau? Also das ist ja schon, die Angabe ist mehr als Pi mal Daumen. So, und jetzt sagen wir, das hat 80 Kilokalorien oder lass es uns einfach machen, der Apfel hat 100 Kilokalorien. Und jetzt nehme ich nur mal ein Beispiel, das Darmmikrobiom. Je nachdem, wie das Darmmikrobiom zusammengesetzt ist, gibt es Untersuchungen zu, die uns zeigen, dass es bis zu 10-15% Unterschied in der Kalorienverwertung geben kann. Also bei der einen Person kommen 100 Kilokalorien an und bei der anderen Person kommen eben nur 80 Kilokalorien oder 90 oder 85 Kilokalorien an. Nur der Aspekt Darmmikrobiom. Und Felix, wir haben noch nicht gesprochen über Entzündung im Darm, gestörte Darmbarriere. Wir haben noch nicht gesprochen über erhöhten Stress und erhöhte Stressbelastung. Weil was machen dann nochmal Stresshormone, die Darmbarriere weit? Und das sehen wir, das beeinflusst zum einen sehr direkt die Zusammensetzung des Darmmikrobioms durch Cortisol. Eine Veränderung, um effizient jetzt bitte Energie aufzunehmen, weil es ist ja Stress, aber niemand wusste, dass es chronischer Stress ist. Und plötzlich wird die Verwertung aus so einem Apfel, wo bei den meisten Leuten von diesen 100 Kilokalorien sowieso, um das vorweg zu sagen, sowieso nicht 100% ankommen, weil da auch Ballaststoffe mit drin sind. Aber jetzt passiert Folgendes. Durch die Stoffwechselveränderung, durch die andere Stressbelastung, durch die andere hormonelle Zusammensetzung, plötzlich wird das rausgezogen. Und das ist das, was viele Menschen auch beschreiben und paradoxerweise sagen, hä? Ich bilanziere nicht nur, ich esse bewusst weniger und ich kämpfe mich hier durch und ich nehme trotzdem zu. Und dann kann auch wieder das eine Argument sein, ja, weil du das 3 Tage gemacht hast und nicht über auf Dauer. Der andere Teil ist durchaus, ja, das Stresssystem könnte hier eine entscheidende Rolle spielen und du nimmst deutlich mehr Energie von dem auf. Du bist sehr effizient. Mhm. Aber für deinen Alltag bedeutet es unter Umständen, dass du Fett einlagerst und Muskulatur abbaust.
So, also abschließend, Matthias, was können wir sagen? Eigentlich ist die Kalorie also nur eine Zahl und entscheidend ist, was wir daraus machen, wie wir uns ernähren, oder?
Entscheidend ist, und darauf wollte ich, das war mir heute wichtig, einmal so ein bisschen den Ursprung, weil ich die, wie du gesagt hast, dieses Experiment schon irgendwie spannend ist und mit was sich Menschen auch schon im 19. Jahrhundert so beschäftigt haben, wie das unsere ganze Industrie aufgebaut hat. Und eigentlich ist wichtig festzuhalten, dass das Thema Kalorien ein Konzept ist. Bilanzierung, das ist ein Grundgesetz, physikalisches Grundgesetz. Aber diese Bilanzierung hängt halt nicht nur von Kalorien ab. Also, ich versuche es nochmal zu beschreiben. Die Kalorien-Thematik ist ein Konzept, wie wir es berechnen, wo wir es herziehen und so weiter. Und das kann ungefähr helfen zu sagen, okay, damit kann ich etwas reduzieren und ich fühle mich wohl und wie auch immer. Bilanzierung, da sind wir uns einig, würde ich schon sagen, es geht natürlich darum, wie viel Energie führe ich zu und wie viel verbrauche ich. Und hier finden wir in der Bilanzierung eben einige Aspekte, die Berücksichtigung finden sollten, von Hormonhaushalt, Darmmikrobiom und vielem mehr, plus individueller Stoffwechselrate aktuell, Grundumsatzbestimmung und vieles mehr, wo es auch im Laufe eines Lebens Unterscheidung geben kann. Und wir sollten eben im Idealfall nicht nur auf darauf achten, was ich aus einer Formel heraus berechnet habe und vielleicht auf Lebensmittel finden, als einen Orientierungspunkt okay, sondern eher darauf achten, in der Qualität der Nahrung genügend Eiweiß mit dabei zu haben. Das sind gute Aspekte, die mir helfen, auch ohne dann ganz spezifisch Kalorien zu zählen.
Kalorien sind also weit mehr als die Zahlen auf einer Verpackung. Sie sind ein Maß, eine Angabe für den Energiewert von bestimmten Lebensmitteln zum Beispiel. Die Basis also für alles, was wir ja in unseren Körper reingeben und was am Ende damit passiert. Nicht jede Kalorie wirkt gleich. Entscheidend ist also nicht nur, wie viel Kalorien wir zu uns nehmen, sondern auch am Ende, aus welchen Quellen diese Energie kommt und was unser Körper eben daraus macht. Kalorien sind also im besten Fall für uns ein gutes Tool, ein gutes Werkzeug, aber sie sollten kein Dogma sein. Unser Fokus sollte immer auf Lebensmittelqualität liegen, also ausreichend Proteinen, gute Bewegung und eben nicht nur auf der reinen nackten Zahl. Und natürlich am wichtigsten, es ist eben sehr individuell, jeder Körper funktioniert eben doch anders, ist anders eingestellt. Am besten sollten wir versuchen, in uns selber reinzufühlen, wie reagiert unser Körper auf bestimmte Kalorienmengen, auf bestimmte Lebensmittel und eben nicht nur uns darauf blind vertrauen, was zum Beispiel irgendeine App uns sagt, wie viel Kalorien wir zu uns nehmen sollten. Matthias, war sehr erhellend, hat großen Spaß gemacht. Ich sag herzlichen Dank, freue mich jetzt schon nächste Woche Donnerstag. Heute in einer Woche gibt's die Sprechstunde natürlich zum Thema Kalorien. Wenn ihr Fragen habt, her damit an podcast@artgerecht.com oder ihr könnt uns schreiben über Instagram, Facebook, über die Kanäle von Artgerecht. Wir freuen uns wirklich drauf und am einfachsten könnt ihr uns kontaktieren über Spotify, wenn ihr uns auf dem Handy über die Spotify-App hört. Da könnt ihr direkt hier unter die Folge kommentieren oder eure Fragen reinschreiben. Wenn ihr noch nicht den Abonnieren-Knopf gedrückt habt und die Glocke, dann macht das bitte, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und wir freuen uns, dass die Health Nerds Community immer mehr wächst. Wir sind hier nicht unterbilanziert, wir sind eher überbilanziert, um mal beim Thema Kalorien zu bleiben. Also Leute, vielen Dank. Euch eine schöne Woche. Bis dahin, bleibt gesund und vor allem bleibt neugierig.
Vielen Dank.
Health Nerds, der Gesundheitspodcast von Artgerecht. Jeden Donnerstag neu.
Ein All Ears on You Original Podcast.